Herzlich willkommen zur nächsten Session Agile Planning mit dem TFS 2015. Wir wollen uns ein bisschen anschauen, was hat sich da im Detail getan, wo geht es damit hin mit dem Tooling, und steigen wir gleich mal ein. Wir reden also momentan nur über, also in dieser Session, über den Teil Agile Planning Tools, Collaboration und Reporting und natürlich auch Integration Richtung Service Hooks und solche Geschichten für Work Items. Also das ist der Fokus der Session, da mal ein bisschen reinzugucken, was sich da tut und was sich da auch noch tun wird. Oder, Nino?
Ja. Hast du jetzt mehr erwartet? Nö, ne?
Nee, du, manchmal denkt, da kommt da noch was, oder? Das kann nämlich alles sein.
Vielleicht auch nicht.
Vielleicht auch nicht, gut. Wir fangen nämlich gleich an mit dem Nino, dass er was zeigt. Und zwar, wir haben eine Folie zum Thema, oder was heißt, wir zeigen euch ein bisschen was, was wir verändert haben in Richtung Licensing. Das ist was, was wir eigentlich gar nicht so gerne auflegen, oder? Aber diesmal müssen wir es tun einfach, weil es einfach gut ist.
Du willst gute Nachrichten über Licensing erzählen? Ich bin absolut gespannt.
Absolut, absolut, genau. Und ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat. Ich glaube, August oder so, letztes Jahr haben wir eine sogenannte Stakeholder-License eingeführt. Das ist eine kostenfreie Nutzung der Work-Items im TFS. Das heißt, die Idee dahinter ist, letztendlich zu sagen, ich möchte einen Stakeholder relativ schnell auf mein Team lassen, und er soll sich halt Work-Items angucken können, Work-Items anlegen können, auch eine Query anlegen können. Und wir haben uns lange überlegt intern, ob wir das irgendwie kostenpflichtig machen für einen kleinen Preis, aber wir wollten es halt einfach machen, so wenn jetzt ein Team, sage ich mal, mit vielen veränderlichen Kunden, also mit unterschiedlichsten Kunden arbeitet, ob dann halt letztendlich eine Lizenz zu besorgen manchmal aufwendig ist, einfach als Prozess. Und wenn das dann 3,22 € sind im Monat, dann ist es umso ärgerlicher, ist wahrscheinlich der Aufwand viel, viel größer, es zu tun, als deswegen haben wir das vor früh gemacht.
Gerade dieser Transparenzgedanke, wir wollen möglichst viele Leute an unsere Daten lassen, und da war das Lizenzmodell nicht gerade einladend, sondern eher ausladend bzw. bezahlend. Absolut. Und die neue Maßgabe ist, Work-Items sind frei letzten Endes, herzlich willkommen, Vollzugriff auf Work-Items, nicht mehr nur beschränkt auf seine eigenen oder dass man irgendwie nur lesen darf. Wenn ich also ein Projekt Beteiligten, auf gut Deutsch, ne, Stakeholder, Beteiligter habe, dann kann er mit der Beteiligter-Lizenz, ja, so heißt das in deinem Produkt, da kann ich ja nichts für, mit der Beteiligter-Lizenz als Beteiligter darauf zugreifen.
Genau. Und was hat das mit den Portfolio-Backlogs zu tun? Da haben wir auch eine Änderung gehabt, das war früher nur mit der Premium im Zugriff, also dass man im Prinzip erweiterte Funktionen im Backlog, wie Hierarchien mit Teams zum Beispiel bearbeiten kann. Das ist jetzt zum Beispiel auch mit der CAL verfügbar, also sind sehr viele Features sozusagen nach unten gebaumelt, was es sehr viel einfacher macht, mit dem ganzen Work-Item, mit der Work-Item-Integration zu arbeiten.
Warum also man braucht kein Premium, kein Ultimate, kein irgendwas Spezielles mehr.
Absolut.
Normale Lizenz reicht, und man bekommt Vollzugriff auf die Work-Item-Planungs-Backlogs.
Ja, exakt. Das muss man sich eigentlich nur merken. Schauen wir uns das kurz an.
Ja, finde ich gut.
Ja.
Okay, das
findet ihr nicht gut?
Ja, es ist natürlich an verschiedenen Stellen, im TFS und im Visual Studio Online.
Du kannst wieder zurückschrauben.
Sollen wir aber nicht mehr machen.
Ja, absolut.
Im TFS kann man das machen, wenn man es ganz oben auf dem Server in die Konfiguration reingeht. Da gibt es so einen eigenen Bereich Access Levels. Und der hat sich komplett und grundlegend verändert in Update 4. Hier gibt es also drei Stufen. Stakeholder, und in der deutschen Version, wenn ihr deutsche Version vom TFS hat, eben Projektbeteiligter. Basic ist sozusagen der Normalzugriff mit der Zugriffslizenz auf dem TFS oder Visual Studio Professional mit einer MSDN. Absolut. Und Advanced waren sozusagen vorbehalten für Premium Ultimate und Test Professional. Und viele Funktionen waren eben in Advanced hinter, und in der Basic-Stufe, dieser normalen Stufe, sind jetzt eben diese erweiterten Backlog-Funktionen. Das sind vor allem diese Feature-Backlogs, die über dem normalen Backlog hingen, sind ja mit drin. Und ganz neu ist eben dieser Stakeholder-Zugriff. Was man hier verstehen muss, wenn man auf Update 4 geht, wird dieser neue Stakeholder-Zugriff aktiviert. Das Gute ist, wer in dieser Gruppe drin ist, kriegt Zugriff auf alle Work-Items. Was aber vielleicht vorher nicht war. Vielleicht hat man vorher eben nur seine eigenen Work-Items gesehen. Also Vorsicht, das ist eine echte Zugriffsänderung, die hier passiert. Und man kriegt garantiert keinen Zugriff mehr auf die anderen Module. Also ich kriege keinen Source-Code mehr ausgecheckt, gar nichts mit diesem Zugriff. Wenn man da irgendwelche Tools hat, die jetzt in keiner dieser drei Ebenen eingetragen sind, mit irgendeinem Service-User laufen, laufen die plötzlich in eine Fehlermeldung womöglich.
Okay.
Soll ich dir mal zeigen, wie es aussieht? Ich habe da nämlich schon mal jemanden eingefügt, den Dave Developer. Ist jetzt nicht der typische Stakeholder, aber in unserem Fall ist er das. Und wenn der Herr sich das erste Mal verbindet, hier mit einem deutschen Betriebssystem, wird er als Beteiligter willkommen geheißen. Und dann muss er nur ganz intuitiv das Projekt finden. Dann ruft er den Support an, der teilt ihm mit, er soll nach Durchsuchen suchen.
Ja.
Na, hier kann er nicht viel falsch machen. Ich habe, um es viel einfacher zu machen, das einzige Projekt, auf dem er Rechte hat, 1 genannt, damit er nicht irgendwie in die falsche Richtung läuft. Ist halt ein Beteiligter. Und hier kommt auch schon die Meldung, hey, als Beteiligter hast du Zugriff auf bestimmte Bereiche und kannst jetzt hier ins Backlog, Taskboard oder in die Work-Item-Queries, in die Abfragen reingehen. Ich habe das Ganze nochmal etwas filigraner aufbereitet auf einer dieser Webseiten hier. Das ist der Zugriff eines Stakeholders, hier jetzt die englische Variante. Und man sieht, dass auch die ganzen Charts da sind. Ich kriege also einen Einblick, wie der Sprint gerade läuft. Ich kriege einen Einblick in meine Work-Items, die hier definiert sind. Ich kann aufs Backlog rübergehen und kann auch Änderungen an den Work-Items machen. Work-Item-Zugriff als Stakeholder erfordert keine Lizenz.
Genau. Da kann man schon einiges mehr machen jetzt.
Ja. Absolut. Und das, was wir erzählt haben, letztlich ist ja auch schon in dem heutigen Update 4 vom TFS 2013 dazugekommen. Mit 2015 wird es eben noch mehr, ein Stück mehr in die Richtung gehen, dass eben man mit der normalen TFS-Kanne, mit dieser Basic-Stufe, das meiste machen kann.
Absolut. Ich finde das ganz gut. Wir können da auch manchmal auf diese Art und Weise was Positives aus der Lizenzecke berichten.
Ja, und vor allem, ja, wir wollen ja, wenn wir den TFS im Unternehmen haben, möglichst viele Leute eben drauflassen, dieser Transparenzgedanke. Es ist ja kontraproduktiv, wenn ich jemand, der vielleicht nur einmal im Monat drauf gucken will, plötzlich mit der Lizenz ausstatten muss, geschweige denn, wie man das überhaupt zählt. Und ja, so habe ich die Möglichkeit, auch jedem zu sagen, du willst wissen, wie unser Projekt tickt? Wir richten dir Leserechte ein, tragen dich in die Stakeholder-Gruppe ein. Jetzt kannst du dich umsehen im Projekt und hast ein Gefühl, wo deine Anforderungen stehen. Das Berechtigungssystem greift ja trotzdem. Also ich kann ihm auch nur Leserechte geben, wenn ich möchte. Aber dadurch hat jeder wirklich die Live-Daten im Zugriff, sieht dieselben Charts und kann nicht sagen, er wusste nicht, dass das Projekt viel später als
vielleicht noch als ganz wichtig zu erwähnen, ist an der Stelle, der Access-Level selber schränkt nur die Funktionalität in dem Tool ein. Also was kann ich in diesem Werkzeug in der Oberfläche tun? Die richtigen Berechtigungen, was am Ende angezeigt wird, setze ich immer noch auf den Ressourcen. Das sind zwei Levels. Ich will nur mal, einfach nochmal transparent machen, weil da gibt es ab und zu ein bisschen Konfusion dazwischen. Also da richte ich nur ein, was kann ich in dem Werkzeug wirklich nutzen an Features in der UI. Ja? Die Daten muss ich dann schon noch selber sozusagen mit Berechtigung.
Es gibt nur eine schlechte Nachricht bei der Stakeholder-License, die hebe ich mir auch für später auf. Jetzt erstmal kurz feiern lassen, wie toll die Stakeholder-License ist. Ich wer findet sie gut, feiern, die Projektbeteiligten-Lizenz?
Ihr müsst mal selber mitschreiben.
Item for free, ist doch super, ich finde das klasse.
Alles klar. Gut, lasst uns jetzt direkt mal einsteigen an der Stelle. Und wir haben uns gedacht, nicht so richtig viele Slides an der Stelle. Wir machen das jetzt alles mal in der Demo. Wer merkt sich alles? Damit wir nichts vergessen. Ja, Neno muss sich alles auswendig merken. Wir gucken mal, ob wir es hinbekommen. Wir fangen also mit Excel an. Wir zeigen nochmal die Excel-Integration ganz leicht. Dann gehen wir ins Backlog, dann schauen wir uns die Boards an. Tags und Filter, neue Filter. Wir gucken uns Queries an, ja, auch mit Themen wie Bugs on Backlog zum Beispiel oder die neuen Current Iteration Shortcuts an der Stelle.
Also es ist nicht wirklich irgendwie eine neue Ansicht hinzugekommen. Das sind alles Ansichten, die es schon im TFS 2013 mit dem letzten Update gab, aber die haben alle einen Schritt nach vorne gemacht. Gut, Excel natürlich nicht, weil das war ja schon vorher perfekt. Da konnte man nicht viel mehr machen, das ist ja klar. Ja. Aber alle anderen haben natürlich dann Updates gekriegt, da also, ging noch was sozusagen.
Genau, Reporting zum Beispiel. Ja.
Reporting, da ging noch sehr viel.
Da ging noch sehr viel.
Welcome oder man nimmt Excel fürs Reporting, aber ist nicht so wichtig. Welcome Pages,
Haben wir Source Integration gesagt. Und dann zeigen wir natürlich auch einen Test-Up, weil der Test-Up ist auch ganz wichtig, sind auch Work-Items.
Tests, macht man sowas?
Das macht man.
Das macht man.
Das macht man neuerdings. Das machen nur jetzt andere Leute.
Endlich habe ich es verstanden.
Ja, soll ich dir mal die 1 geben?
Gib mir mal, wo bin ich denn überhaupt? Die 1.
Genau. Schauen wir mal. Excel.
Ich bin in dem Weltmarktführer für alles, was man irgendwie in eine Tabelle reinbekommt. Also alles. Und habe mir schon mal erlaubt, mich hier mit dem Projekt zu verbinden. Das ist jetzt alles ungeändert, wie es auch schon immer war. Aber es wird immer spannender. Das heißt, wenn ich mal irgendwie was Besonderes tun will, kann ich das hier machen. Und wenn ich mich verbinde mit meinem Projekt, werde ich ja gefragt, ob ich eine Abfrage nehmen will, diese Queries. Oder ich kann einfach eine Input-List machen, wenn ich von meinem Kunden 20 Anforderungen gekriegt habe, die ich einfach reinwerfen möchte in den TFS. Das ist, wie gesagt, der unveränderte Teil. Ich kann jetzt sagen, ich habe hier ein paar Features, ein paar Wünsche vom Kunden bekommen. Es muss schneller... Es muss schön, also typische Kundenwünsche einfach, sehr detailliert, beschreiben sehr gut den Business-Nutzen aus Kundensicht. Ne? So eine perfekte User-Story könnte man dazu sagen. Und es muss anders. Ja, gut, dann haben wir ja schon 3 Stück und wie man ja weiß, in Excel ist Publish der richtige Befehl, um die Daten zurückzuschreiben. Excel ist übrigens auch das einzige Tool zusammen mit Microsoft Project, die eine Konfliktauflösung haben, wenn zwei Leute gleichzeitig an einem Work-Item arbeiten. Dann wird tatsächlich ein Merge versucht und wenn der nicht klappt, weil das gleiche Feld geändert wurde, geht ein richtiger Merge-Dialog auf. Möchtest du, welche Version möchtest du behalten? Schon mal gesehen? Ja, das ist eins der wenigen Tools, was so einen Dialog hat. Weil wenn es im Visual Studio macht oder auf der Webseite kommt, schade, vor dir hat jemand anders gespeichert. Merkt dir doch schnell alle Änderungen, um sie gleich nochmal einzutippen. Also wenn man mit Excel arbeitet, ist man da sicher, es kommt ein freundlicher Merge-Dialog. Übrigens, die schlechte Nachricht bei der Stakeholder-License passt jetzt sehr gut. Mhm. Excel ist abgeklemmt.
Naja, gut.
Ja, man kann nicht alles haben. Wer Excel haben will, ist es nicht gratis. Ja,
dafür irgendein Tod muss man nicht sterben.
Ja, das Leben ist hart. Und es ist natürlich sehr schön hier für größere Änderungen. Wenn ich etwas einstellen möchte, dann kann ich jetzt zum Beispiel die alle auf den Progress setzen, über 3 Zeilen und dann wieder hochladen. Ich kriege einen Validation-Error, weil ich nicht gleichzeitig die Reason wahrscheinlich geändert habe. Was muss ich noch ändern? Aber man sieht, wie der Dialog hier aufgeht. Das heißt, auch hier kann ich mir angucken, wo das Problem ist.
Ja.
Genau, und dann sagt man einfach beenden. Contains unsupported feedback. Das muss eigentlich ja die Reason sein, nur wo wird die denn angezeigt? Gar nicht. Habe ich noch nicht gespeichert gehabt? Doch, hatte ich doch.
Nein,
natürlich. New war es doch eben, guck mal.
Vielleicht ist immer gut.
Guck mal, jetzt geht's.
Ja, es geht.
Man muss, genau,
du musst nur mit mehr Liebe mit Excel arbeiten.
Hier, wenn man mit Excel-Kenntnissen ausgestattet ist, auch korrekt eine Duplizierung der Spalten vornimmt. Also State und Reason hängen im TFS ja mal zusammen. Es reicht nicht, den einen nach unten zu ziehen. Das ist im Web-Access ja genauso.
Du beeindruckst mich wieder mit deinen Office-Kenntnissen.
Wollen wir
vielleicht in das Web-Access gehen?
Ja, nee, so weit sind wir noch nicht. Wir sind noch nicht so neumodisch. Was sind das eigentlich alles für merkwürdige Gruppen, die ich hier habe? Cool. Ach, guck mal, Thomas kriegt ein bisschen Arbeit speichern. So, jetzt haben wir ein paar Features drin. Und um die kleiner zu teilen, man könnte jetzt auch das hierarchisch machen hier in Excel. Man kann aber auch eben noch andere Werkzeuge nehmen. Der eine oder andere liebt es, der andere hasst es. Aber es ist ein mögliches Werkzeug zum Kleinteilen von Arbeit, ist Microsoft Project. Auch hier gibt es ja so eine Integration. Ist immer ganz interessant, wenn man Abhängigkeiten verwalten will. So, was möchtest du angezeigt bekommen? Tja, ist eine gute Frage. Wie wäre es denn mit allen Items aus dem Backlog? Oh, das ist ein bisschen viel. Ach komm, hereinspaziert. Select all. Dann kann ich mir hier alle Aufgaben anzeigen lassen. Er holt da so schon einmal, was im TFS drin ist, auch mit Hierarchien, falls es da schon welche gibt. Und ich kann die Elemente, die ich vielleicht neu eingetragen habe, hier noch weiter unterteilen. Wenn ich das Gefühl habe, was hier noch drunter zu tun ist, mache ich mir hier einfach einen Task drunter, verschiebe den an die entsprechende Stelle und sage, hier muss nochmal programmiert werden zum Beispiel.
Wer nutzt Project generell mal? Einfach nur mal in die Richtung? Ja. Ich glaube, wir können weitermachen.
Es ist sehr intuitiv. Ich muss noch 20 Klicks machen und dann sind wir auch schon soweit. Ich arbeite aber dran. So, ich bin fertig. Wo ist denn Publish? Team Publish. Oh. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Was kann noch fehlen? Area Path cannot be empty. Oder hat er wahrscheinlich recht, ne? Wo ist denn Area Path? Da ist er. Required. Ich würde gerne ihn da reinschreiben. So. Publish. So, er ist abgespeichert. 90, die Work-Item-ID. So, jetzt haben wir also ein Item hier entsprechend verfeinert, verkleinert und können das Ganze dann wieder auf dem Backlog uns weiter ansehen.
Gehen wir ins Backlog?
Wenn du unbedingt möchtest und darauf bestehst,
will ich nicht zwingen.
Gehen wir gerne ins Backlog.
Absolut. Mach mal auf.
Ja, es tut sich, du weißt. Visual Studio Online und in den USA gehostet.
Absolut. Was wir schon hinzugefügt haben, also linke Seite ist der Backlog Explorer, kennen wir alles schon. Wir haben da Features hinzugefügt.
Das waren die Dinge, die ich in Excel eingefügt hatte und die wir hier bald sehen. Ich kann dir auch sagen, woran es liegt. Man muss sie einfach in die richtige Area zuweisen. Dann klappt es auch.
Okay.
Ich arbeite dran.
Ja.
Hast du schon gezeigt, dass man hier mehrfache Selektionen durchführen kann?
Nee, das können wir jetzt gleich mitmachen können.
Neue Query. Gib mir alle Features.
Wir machen jetzt Queries zuerst.
So wolltest du es.
Nee, das Demo, das Live-Demo muss man halt einfach mal.
Ja, das Problem ist, dass man das tatsächlich im richtigen Leben auch genau in der Reihenfolge immer wieder tun darf. Ja. Weil permanent der Area Path dich das anzeigt, was man vielleicht wollte. Also Multiselect geht nicht nur in Excel, es geht ja auch auf der Webseite. Und sobald man gespeichert hat, man muss nur den richtigen Speicherbutton drücken. Ne? Hier habe ich Speichern gedrückt, das hat aber das Falsche gespeichert, also eigentlich gar nichts. Und da unten ist immer noch alles fett. Man muss auf Results gehen und dort Speichern drücken. Ne? Also man, diese Kompetenz, den richtigen Speicherbutton zu finden. 1, 2, 3, 4, 5 Stück. Nicht zu verwechseln mit vielen Ansichten, die von sich aus automatisch speichern. Ne? Nicht, dass man da durcheinander kommt. Ja. Man merkt da so richtig, ob das ein Programmierer bei Microsoft war, der schon länger noch aus der Generation des Speicherbuttons kommt, oder ob das jemand aus der neuen Generation ist, die eher schon in automatisch speichern, den asynchronen Aufrufen denken. So, das sind unsere 3 Features, die wir in Excel herangezogen haben und die haben wir noch nicht weiter unterteilt, werden Sie am Projekt machen können.
Das ging jetzt richtig schnell, ne?
doll, ne?
Ja, würde ich auch sagen. Ja, Features direkt hinzufügen im Webinterface geht natürlich auch relativ einfach.
Was auch gerne gemacht wird, ist hier noch weitere Felder einzufügen, ne? Was ja, ja. Stufe 2 XML-Bearbeitung ist, aber dass man hier eben weitere Felder einfügt und noch mehr tolle Dinge machen kann.
Genau.
Chris, okay. Ist dir aufgefallen, dass die Farbe völlig anders aussieht?
Nein, das läuft
das alles. Das ist eigentlich super. Grau.
Ja. Ja, das sieht gut aus.
Vielleicht meine Augen.
Erzähl doch mal ein bisschen was zu den Backlog-Items. Jetzt haben wir nämlich Features, oder wollen wir die mal runterbrechen in Backlog-Items?
Ja, gern.
Ja, dann, es muss schneller, was machen wir denn da daraus? So, jetzt machen wir sozusagen den Breakdown. Features sind im Prinzip beschreiben einen höheren Level letztendlich. Und jetzt kommen die Backlog-Items, die wir dann auch im Sprint entsprechend haben werden. Ja. Legen wir mal 1, 2 an. Das ist auch interessant, der Assign zu tun. Oh, ein bisschen zu schnell.
Der kommt noch, keine Sorge.
Kommt der noch, der Dialog? Da können wir jetzt, das sieht jetzt deutlich besser aus, vor allem wenn wir sehr viele Leute in der Organisation haben. Da kann man nämlich auch suchen. Ja, also gibt es einen Suchbutton. Für große Organisationen interessant, wenn ich nur 2 Leute habe, ist es natürlich immer schön übersichtlich gewesen. Wenn 500 drin sind, ist ein Suchbutton manchmal ganz gut.
Ich finde es toll, wie du das positiv verkaufst. Also unter Assign-To steht immer noch das gesamte Active Directory mit 10.000 Leuten.
Ja, ja.
Aber man kann es jetzt leicht durchsuchen. Ja? Also man hat nichts an der Logik geändert, sondern quasi nur das Control intelligent gemacht. Absolut. Was aber gar nicht schlecht ist. Da hat man vielleicht ein paar mehr Leute, die heute noch gar nicht im TFS tätig sind. Und die kriegen dann auch eine E-Mail, kommen über die Stakeholder-License rein und kriegen jetzt auch Aufgaben entgegennehmen.
Ja, ja, ist doch gut. Neue Szenarien, oder? Absolut, ja. Ja, würde ich sagen. Okay. Gut, speichern.
Ich schreibe ein paar Anforderungen.
Ja, ich sehe es. Gut, speichern wir die mal ab. Ja gut, dann haben wir jetzt im Prinzip den Breakdown mal auf der Ebene gestartet. Was wollen wir im Backlog noch zeigen? Und zwar die spannende Ansicht dieser Filter, das ist leider grau, da oben sieht man das ein bisschen schlecht.
Versuch's, ich sage ja, es ist eigentlich grau, die Farbe ist irgendwie weg.
Hier sind graue kleine Balken, das sind Filter. Jetzt sehen wir momentan auf das Backlog gefiltert sozusagen nur das Product Backlog, nur auf die Backlog-Items. Wenn wir jetzt die Features hinzuklicken, sozusagen, sehen wir die Hierarchie mit dazu. Nochmal, klack. Genau, es muss schneller, da ist ein bisschen mehr drin. Die Tasks haben wir noch keine, gell?
Aber klar, ich kann mal nach unten gucken, wenn du möchtest.
Dann können wir auch nach unten gucken und können dann die Tasks navigieren. Ja. Damit haben wir dann die Möglichkeit, wirklich die verschiedenen Ebenen zu sehen. Der Bereich, also ob ich hier Features, ein Feature-Level noch habe oder mehrere habe, das zeige ich gleich nachher nochmal für ein Large-Scale-Szenario mit mehreren Teams. Das kann man dann entsprechend auch erweitern. Product Backlog bedeutet einfach per Drag-and-Drop Dinge hoch- und runterschieben. Ja, wenn es darum geht, was ist wichtig, was ist weniger wichtig. Ja.
Also was hier, glaube ich, generell erstmal spannend ist, alles, was mit Projektmanagement zu tun hat, passiert im Browser. Ne? Das ist das offizielle UI. Die kriegen kein eigenes Produkt, außer jetzt Excel, wenn sie es nutzen wollen. Und sagen, wenn ich das Produkt plane, der Product Owner quasi, der nutzt die Webseite. Vorteil, man muss nichts installieren, man kann es überall haben. Und hier werden auch all diese neuen Features eingebaut. Also die Features, die jetzt hier drin sind, in diesem Backlogs-Bereich, die gibt es nicht woanders. Ja. Die Features, die wir vorhin bei den Queries gesehen haben, das ist ungefähr ähnlich, was Excel auch kann, was ich im Visual Studio machen kann.
Absolut.
Aber dieser Backlogs-Bereich, das sind die Planungswerkzeuge für auch eher agile Teams. Die sind recht speziell, wie man sie nutzen soll. Und natürlich intuitiv, ist klar. Nachdem man genau weiß, wo man hinklicken muss und welcher Speicherbutton dafür zuständig ist.
Aber wenn du es lernst, können es alle lernen.
Wenn ich langsam lerne, können es alle lernen.
Das ist ja die gute Nachricht.
Und ich glaube, wenn man so ein Backlog-Verwaltungstool hat, dann ist eigentlich egal, welches Tool, wer schon mal verschiedene Tools gesehen hat, sie haben alle das gleiche Problem. Wenn ein Backlog irgendwann mal ein bisschen größer wird, wird es halt hässlich. Ne? So 30 Elemente wird schon schwierig, mit Drag-and-Drop deine Reihenfolge zu machen. Ab 100 geht es dann endgültig mit der Produktivität runter. Und dann, was würde man auf der Festplatte machen? Man würde erstmal Ordner anlegen. Das kann man hier auch machen. Man kann hier Drag-and-Drop machen. Man kann hier, wie wir gerade sehen, per Rechtsklick Move to Top, Move to Position sind Befehle, die neu hinzugekommen sind, um das Ganze so ein bisschen leichter zu machen. Damit ich also, wenn ich irgendwo unten im Backlog bin und sage, du bist jetzt das Wichtigste, nicht einen Drag-and-Drop über 20 Seiten machen muss, gibt es da jetzt so ein bisschen Hilfe. Ja. Aber es sind ganz viele kleine Funktionen dazugekommen, die einfach dieses Problem, wenn mein Backlog zu lang wird, in den Griff zu bekommen. Zum Beispiel eine Filterfunktion. Das heißt, ich suche nach irgendetwas, was mich gerade interessiert und bekomme alle Items angezeigt, die jetzt damit zu tun haben.
Das ist hilfreich, wenn das Backlog über die 10 Items von unseren Demos hinweggeht.
Genau. Ja. Und dann haben wir auch hier die weitere, die Textmöglichkeit.
Das ist ein interessantes Feature, das sind die Tags, die haben wir auch schon länger mit drin. Das heißt, ich kann, wenn ich mal so ein Work-Item, machst du mal ein Work-Item auf? Ganz kurz, dass wir eins haben. Kann ich oben Tags hinzufügen? Das sind einfach Attribute, die ich vergeben kann für das Work-Item. Auch wenn die noch nicht angelegt sind, kann ich dynamisch neu anlegen. Das ist eine Art dynamische Konfiguration. Ich muss da nicht ein zusätzliches Feld jetzt erst nochmal in das Work-Item reinkonfigurieren zum Beispiel. Und die finden wir dann auch gleich wieder, entsprechend in dieser Filterfunktion, um einen Backlog nochmal zu filtern. Ich kann auch Queries auf Tags setzen, das heißt, ich kann also eine Query definieren, die mir sagt, gib mir alle Work-Items mit dem Tag X oder was hatten wir jetzt eben, Welcome, glaube ich, oder so. Ja. Das ist auch eine weitere Möglichkeit, nochmal die Ansicht im Backlog zu filtern.
Genau. So, hier sehen wir die Tags, die sind also schon mal da, sie sind auch hier filterbar in der Ergebnisansicht. Genau. Und hier kann ich eben auch meine Query danach ausrichten und sagen, wo Tags einen bestimmten Wert beinhalten, zum Beispiel alles, was für den mobilen Client relevant ist, da mache ich mir jetzt eine eigene Unterliste für, eine eigene Query drauf.
Es gibt noch dann das zusätzliche Feature, dass es dort an der Stelle, kann ich über Berechtigungen einschränken, wer Tags anlegen soll. Also in einem selbstorganisierenden Team sollte es so funktionieren, aber sonst gibt es ja schnell Wildwuchs, wenn jeder, sage ich mal, neue Tags irgendwie erstellen kann. Wenn man das ein bisschen regulieren möchte, gibt es ein bestimmtes Recht, um das zu tun, dass nur bestimmte Leute Tags an Personen im Team Tags hinzufügen können.
Ich glaube, der entscheidende Punkt hierbei ist, die Tags sind für alle da. Ne? Also das heißt, das sind Zettelchen, die ich dranklebe an so ein Work-Item, die sofort alle sehen werden. Die sind nicht nur für mich, sondern die sind fürs ganze Team. Und deshalb hat man vielleicht ein gewisses Interesse, nicht zu sagen, in größeren Teams, jeder darf sich neue einfallen lassen, sondern wir definieren einfach 10, 20 Stück und dann kann man die einfach aus der Liste auswählen, darf sich aber eben keine neuen einfallen lassen. Das ist aber eben Berechtigungssteuerung. Wichtig ist eben, dass sie für alle da sind und der Scope ist ein Teamprojekt. Das heißt, innerhalb eines Teamprojekts werden die gleichen Tags angezeigt. Genau. Wenn ich da auf Add gehe, sehe ich immer die Liste aller noch verfügbaren Tags für diesen innerhalb des Teamprojekts.
Wer benutzt die schon? Einfach mal. Ja, was sagen wir eigentlich noch? Sag doch, dass ihr das schon nutzt. Dann können wir drüber hinweggehen. Ja, Fullscreen haben wir auch noch. Bist du eben gerade drüber gegangen?
Und zwar überall. Also hier Fullscreen für diese Maske, hier. Ja. Aber es gibt Fullscreen im Fullscreen. Guck mal. Fullscreen.
Das ist mega Fullscreen.
Und wenn ich jetzt noch Fullscreen vom Browser anmache, nee, lassen wir das.
Ja, lass gut sein.
Also nach viermal Klicken habe ich alles gefullscreen.
Was wollen wir noch zum Work-Item sagen, was interessant ist? Den Area-Pass würde ich gerne nochmal, was ich da gut finde, da kann man nachsuchen.
Kann man?
Normalerweise kann man.
Man sieht das in gelb. Ist das gelb? Es ist gelb.
Guck mal. Es ist gelb, genau. Ja. Das heißt, wenn ich eine sehr tiefe Area-Pass-Struktur, Area-Pass ist im Prinzip eine Möglichkeit, eine Struktur aufzubauen nach Teams. Teams benutzen das typischerweise und Komponenten, kann man das weiter runterbrechen. Das ist eine hierarchische Struktur, die ich nutzen kann. Und wenn das halt groß wird, bei uns ist es riesengroß, ja, dann ist es super hilfreich, wenn man innerhalb dieses Area-Pass suchen kann, in diesem Dialog. Ja, ansonsten muss ich genau wissen, wo muss ich nach unten, um das zu finden.
Die Empfehlung ist ja auch eher große Teamprojekte zu schneiden und die Area Pass als Ordner für Work-Items zu verwenden, also für meine Produkte, für die Module meiner Produkte. Das heißt, dieser Baum wird sehr, sehr groß und wenn ich dann einen Bug anlegen will, Area Pfad, Produkt, Modul, Untermodul, also ich klicke mindestens fünfmal nur in diesem Feld und habe noch nichts in irgendein anderes Feld eingetragen. Und um da sozusagen die Klickanzahl zu erhöhen, tippt man einfach in das Feld was ein, er zeigt mir sofort alles aus diesem riesen Area-Baum gefiltert an, was nur noch in Frage kommt, wähle es einmal aus und bin schon einen Schritt weiter.
Absolut. Das Maximize, das hatten wir eben gerade gezeigt, gell?
Ja, ja, kannst gerne nochmal. Es ist einfach schön genug, um auch zweimal drauf zu klicken. Ist kein Problem.
Das find ich eigentlich das beste Feature, weil mich das immer genervt hat, dass ich im Prinzip in diesem kleinen Window sozusagen dann den Text reintippeln musste. Ne? Und du hast ein riesiges Display, so kannst du wirklich die Description groß und kannst lostippen.
Als agiles Scrum-Team hätte ich gesagt, ein kleines Textfeld hat nicht nur Nachteile. Dann schreibt der Mensch auch nicht so viel und kommt endlich zum Wesentlichen. Absolut. Denn was auf der zweiten Seite schreibt, wird keiner lesen. Ja, also es hat alles immer Vor- und Nachteile.
Da kannst du die Fontgröße wenigstens für Leute, die eine Brille brauchen, vergrößern.
Ja.
Cool. Wie ich. Okay.
Genau.
Vielleicht, was haben wir noch bei den Work-Items? Die Storyboards gab es schon, das hatten wir schon gehabt. Im Sinne von...
Genau, also die beiden Felder, die wirklich überarbeitet wurden, ist Assigned to an Area. Die sind momentan noch nur auf der Webseite überarbeitet. In Visual Studio ist ja noch ein anderes Control, da sieht man das noch nicht so schön, aber das kommt auch mit der Zeit.
Absolut. Was wollen wir noch zu Queries erzählen?
Guck mal, so schön rot, toll. Zu Queries gibt es eine wunderschöne Sache. Für die schon den TFS nutzen, die werden das kennen. Current Sprint. Ne, wenn man eine dieser Queries im Current Sprint öffnet und mal guckt, wie die eigentlich definiert sind, findet man da erstaunlicherweise keinen Karin-Sprint, sondern hart kodiert den Sprint 1.
Genau.
Nur wenn man sich jetzt vorstellt, man hat dann seine 30, 40 Queries gemacht und jeder noch seine privaten Queries und jetzt beginnt Sprint 2. Der TFS kriegt auch mit, dass es einen Sprint 2 dann gibt, der weiß es ja anhand des Datums. Leider weiß er das nur im Bereich Backlogs. Im Bereich Queries kann er sich nicht mehr daran erinnern, dass wir eben in den Backlogs einen aktuellen Sprint hatten. Bis vor kurzem. Wo sind wir? Sind wir hier richtig? Ja, wir sind richtig. Ich muss nur richtig tippen können.
Oh, geht nicht. Wo tippst du denn?
Ja, wenn ich tippen könnte,
meine Tastatur. Gut. Ups.
Ich musste das woanders tippen. Ich habe hier ein Fokusproblem gehabt. So,
Fokusproblem.
Gut. Mal gucken, ob das schon geht. Ist das Update bei mir durch? Ja.
Geht.
Die Query geht immer noch. Ja, gut, ist jetzt sehr beeindruckend. Aber das Interessante ist eben, wir haben jetzt endlich eine Variable für den aktuellen Sprint. Das heißt, man kann die einmal in alle Iterationen eintragen. Current Sprint funktioniert dann endlich und man muss es nicht per Hand umstellen. Ja. Ist das eine Freude wert? Das Feature hat man sich auch erst vor 9 Jahren gewünscht. Ja. Direktes Kundenfeedback.
Ich glaube, man weiß das nur zu schätzen, wenn man das einmal manuell hat umtragen müssen, vielleicht bei 100.
Wenn man einmal 99 Queries per Hand angepasst hat, weiß man diese Funktionalität zu schätzen. Sie spart, da kann man sich jetzt ausrechnen, wie viele Stunden auf den ganzen Markt. Ja.
Okay, ich würde ganz gerne, dass wir, haben wir noch was zu Queries? Eigentlich nicht mehr viel,
das war das Wichtigste. Ich habe ultra viel, also zum Beispiel mag ich auch in diesen Copy-Query-URL. Das sind so kleine Features, die reingekommen sind, die man gar nicht wirklich merkt. Ich baue mir so eine Query zusammen, klicke hier auf Copy to Clipboard, bekomme mir also so einen Pfad, wo diese Query drin ist. Die ist dann 90 Tage gültig und ich kann sie jetzt jemandem per E-Mail schicken. Und der klickt dann einfach drauf und wird dann direkt auf die Seite geleitet, kann sich dann da einloggen und landet dann später auf dieser Query. Jetzt kommt sogar die Query,
ja. Ja, wenn du schon sagst beim Verschicken, wir können natürlich auch Work-Items verschicken aus allen Ansichten heraus.
Und guck mal hier, wie die aufgeht, auf Full-Build-Modus und Custom-Query. Das heißt, man kann genau eine Query definieren, die diese vielleicht 6 Elemente anzeigt, zu der ich eine Rückfrage habe und schicke das als Query raus. Oder alternativ, das ist das, was du jetzt schon ansprichst, wenn ich mal hier auf eine Liste gehe.
Geh einfach mal das Backlog zum Beispiel.
Ja, ich kann es auch hier machen oder ich kann es an der Backlog-Ansicht machen. Ja. Letztlich kann ich die gesamte Query als E-Mail verschicken mit den Links jeweils aufs Web-Access, was jetzt ja umso mehr Sinn macht durch die Stakeholder-License, weil ja im Prinzip jeder draufklicken kann und ich könnte die Gruppe jeder in der Firma nehmen, als Stakeholder-License eintragen. Das wäre ja lizenzrechtlich okay und dann kann sich jeder eben die Details seinem Worker angucken, vielleicht nur als Read-Only. Immer dran denken, man muss auch trotzdem noch Berechtigungen geben, also zumindest in die Gruppe Readers oder eben auf einer Area mindestens Read-Berechtigung.
Absolut. Also das haben wir jetzt relativ einfach auf 2 Wege, kann man im Prinzip also jetzt Queries oder auch Work-Items direkt teilen. Jetzt würde ich gerne nochmal das Thema Boards irgendwann ansprechen.
Unbedingt, denn in den Boards ist eigentlich das meiste passiert.
Absolut.
Da haben sich die Designer ausgetobt.
Nein, wird gut.
Und es ist ja eigentlich nur ein Schritt auf dem Weg, kann man glaube ich sagen. Das ist so ein erster Schritt in die Richtung. Sie arbeiten ja wirklich nach Scrum, das heißt jetzt alle 3 Wochen ist irgendwas auf dem Board, was wir noch nicht gesehen haben. Und ich sehe, das Update ist noch nicht durch auf dieser Instanz. Das ist eine in Western Europe, die werden als letztes geupdatet, soweit ich weiß. Da haben wir jetzt aber das Update von vorletzter Woche, das ist auch schon ziemlich gut. Man sieht hier Bildchen drauf, man sieht, dass die Ansicht überhaupt der Karten ganz anders aussieht, als sie bisher war. Und was dir ja so gut gefällt, Chris, ist, dass man direkt hier lostippen kann. Man muss nicht immer das Work-Item aufmachen, sondern man macht hier direkt Änderungen, die werden direkt ohne Speicherknopf gespeichert. Ja, ist ein anderes Team für zuständig, man merkt sofort. Man kann hier die User auswählen, auch hier wieder mit kleinen Fotos. Das sind jetzt nur die User, die wirklich in diesem Team und in diesem Sprint eine Relevanz haben. Und häufig musste ich ja bisher immer zwischen Board und Backlog hin und her wechseln. Das ist aber auch nicht mehr nötig, weil ich jetzt hier direkt neue Items, eben Bugs oder Product Backlog Items anlegen kann.
Wir haben jetzt leider keinen Screenshot von der ganz alten Version.
Zum Glück.
Zum Glück. Und da sieht man einfach, dass da unheimlich viel passiert ist, dass wir dieses Kanban-Board sukzessive, sag ich mal, weiterentwickeln und eine ganze Menge Dinge dazu bauen. Ich finde es besonders spannend, dass wir im Prinzip die Post-its, die entsprechend flexibel machen, dass da mehr Informationen angezeigt werden können und dass ich dann halt wirklich so Inline-Editing haben kann, direkt auf dem Board und nicht mehr das Work-Item aufmachen muss. Da werden mir dann auch Tags und solche Geschichten, kann ich dort mehr anzeigen lassen. Und das ist, glaube ich, dass man halt nicht immer in den Interface hin und her springen muss.
Oder auch sehr beliebt, einfach hier die geheimen Felder, rechts steht ja die Schätzung, hier ungefähr, einfach reinklicken, dann kann man noch was eintippen. Gut. Schön intuitiv.
Können wir es nochmal customizen, das Board ein bisschen?
Aber natürlich.
Das
möchtest du ein fertig gecustomizedes oder möchtest du selber customizen?
Na, ich möchte doch selber. Machen wir doch mal schnell selber. Customize Columns, vielleicht, dass wir einfach sagen, wir wollen mal eine zusätzliche Spalte hinzufügen. Bei diesen Kanban-Boards geht es ja immer darum, einen Durchfluss zu visualisieren, was man halt im Backlog nicht sauber, sag ich mal, dargestellt bekommt. Das heißt, basierend auf dem aktuellen Status, was man
also in bei aller Liebe, ich fange jetzt erstmal an, die Spalten umzubenennen. Ich finde euer Statusmodell committed, ich habe keine Ahnung, was das heißt. Ich nenne das schon mal in Progress. Approved, auch keine Ahnung, was das heißt. Ich nenne das in Exploration, also quasi, da müssen wir nochmal verfeinern, was eigentlich zu tun ist. Und wenn in Progress durch ist, was machen wir dann? Haben wir noch so eine Art Code-Review oder warten wir aufs Deployment, irgendwie so eine Spalte noch?
Testing.
Ja, Testing ist natürlich streng genommen schon Teil der Entwicklung. Ne?
Absolut. Ja.
Gerade bei euch habe ich gehört, dass da irgendwie jetzt keine Unterscheidung mehr gemacht wird.
Deployed, da macht Deployed.
Wir machen hier zum Beispiel Ready for Deployment. Was hältst du davon?
Genau. Was der Leno eigentlich sagen möchte, ist es flexibel. Ja. Das wollte er eigentlich sagen, indem er jetzt noch 34...
Das wirklich Tolle dran ist, dass wir das jetzt für dieses Team überschreiben. Das haben wir nicht für alle Teams überschrieben. Das Statusmodell ist nicht geändert, sondern nur dieses Team möchte das Board so haben. Und wenn das im TFS nicht möglich gewesen wäre, hätten sie wahrscheinlich einfach die Wand neben sich genommen und da irgendwas hingeschrieben, wie sie es gerne haben wollen. Jetzt dürfen sie sich im TFS austoben.
Vielleicht ganz kurz, hier unten sehen wir dann im Prinzip das Mapping der Spalte auf den eigentlichen Status von dem Work-Item entsprechend. Ja? Weil dieses Statusmodell haben wir nicht verändert. Ja? Was Nino gerade gesagt hat.
Ich mache immer kurz okay, aber ich bin noch nicht ganz zufrieden und du möchtest uns die Split-Columns gleich sicherlich mal zeigen.
Also wichtig ist, bei dem Punkt ist, wenn ich unten den Status habe, wenn ich ein Board von der Spalte A zur Spalte B rüberziehe und unten habe ich einen Status, also sozusagen einen Übergang eines Status, wird halt auch der Work-Item das Status halt verändert. Also physisch auf dem Work-Item sozusagen.
Ja, also wenn ich den Bug auf In-Exploration verschiebe, dann ist er jetzt auf den Status Approved gegangen. Obwohl ich die Spalte in Exploration genannt habe. Und das können wir in der Historie auch sehr gut sehen. Der Status ist immer noch approved, auch wenn ich die Spalte für dieses Team jetzt anders benannt habe.
Das Wichtige an der Stelle ist, dass viele Teams das umgestalten wollen. Und früher mussten wir bei uns halt immer den Work-Item-Status letztendlich hardcoded verändern im Prozessmodell. Und hier haben wir dann viel mehr Flexibilität drin. Und viele der Änderungen und Anpassungen, die wir jetzt machen werden, werden so dynamischer Natur sein. Dass ich dann einfach nicht immer das Prozess-Template anpassen muss wirklich und deployen muss, sondern dass ich da halt wirklich individuell das so für mich strukturieren kann, dass es auch einfach Sinn macht.
Für die Spalte in Exploration gibt es noch so ein Work-in-Progress-Limit, das mir anzeigt, dass ich eigentlich nur 5 Elemente in diesem Status haben möchte und dann einfach mal was fertig kriegen sollte. Momentan haben wir 11, 5 ist der Standardwert, kann ich mir anpassen und sagen, ja, ich finde es okay, wenn wir 8 Sachen in Exploration haben.
Warte mal gerade. Ja, genau, das macht das WIT-Limit mal fertig.
Maximal 4 in Progress.
Genau. Okay, ich würde noch gerne das Split-Column einfach einmal anmachen.
Sogar zweimal Christus.
Genau, und dann sehen wir auch schon
die volle
Feature, was da reingelaufen ist. Die WIT-Limits hatten wir jetzt. Wir haben jetzt hier nochmal sozusagen, wenn ich Split Columns für eine Spalte selektiere, dann kriege ich im Prinzip Doing und Done nochmal und kann das nochmal unterscheiden. So eine Subunterscheidung innerhalb eines Status.
Chris, ich wollte gerade ein neues Feature zeigen, ich bin mir unsicher, ob ich es zeige. Ich wollte zeigen, dass die Spaltenköpfe immer da bleiben, wenn ich scrolle. Willst du mal gucken?
Nee.
Die Split-Columns sind weg.
Oh ja, das ist doch super.
Das war bestimmt nicht genau definiert.
Das war noch nicht genau definiert.
Ja, das würde ich auch sagen.
Ja, wir sind hier ehrlich. Ne?
Also jetzt hat jeder Zustand sozusagen zwei Zustände. Ne? Also wenn ich so Spalten mache wie in Entwicklung, in Test und in Code-Review, kann ich sagen, das ist die Inbox und wenn es fertig ist, verschiebe ich es in die rechte der beiden Spalten. Also nochmal eine Zweiteilung, weil der Status selber immer noch nicht so genau eindeutig ist, habe ich schon angefangen oder noch nicht vielleicht.
Absolut. Wollen wir mal Boards, sind wir eigentlich haben wir das meiste gesehen, oder?
Ja, gerne.
Eine Frage, aber gern.
Oh, jetzt bin ich weg.
So die Frage ist im Prinzip, was bedeutet, wie arbeiten wir mit Tasks, sondern ist das nur für Backlog-Items auf dem Board? Für Tasks haben wir ein spezielles Board.
Ja, das ist nämlich und das da gibt es keine Split-Columns momentan, ja.
Genau, und da gibt es noch keine Split-Columns. Das heißt, Neno ist gerade auf den Sprint gegangen und da haben wir die Ansicht entsprechend, da gibt es verschiedene Ansichten, man sieht das, da drüben ist die Gruppierung. Auf der linken Seite sieht man im Prinzip das Backlog-Item und unter dem Backlog-Item die entsprechenden Tasks mit entsprechendem Status. Das heißt, da sieht das Board ein Stück weit anders aus. Das ist, das ist die Ansicht, die man einfach für den Daily Sprint oder Scrum vielmehr nutzt, um wirklich auf der Aufgabenebene zu arbeiten. Das Einzige, was wir tun, ist, wir haben die Möglichkeit, auf den Boards jetzt ganz flexibel dann zu unterscheiden, ob wir auch Bugs zum Beispiel dort darstellen wollen in den Boards und nur Backlog-Items. Das machen wir sehr flexibel, dass man das entsprechend einstellen kann. Aber Tasks bis jetzt nicht.
Hier sind ein paar interessante Sachen noch zu zeigen. Zum Beispiel ist hier die erste Zeile eine neue Zeile, nämlich die Unparented-Zeile. Ich kann jetzt einfach Tasks anlegen, die noch keinen Parent haben, also kein Product-Backlog-Item oder Bug drüber, die trotzdem einem Sprint zuweisen und sie tauchen in dieser Unparented, also hat kein Vater-Element-Zeile auf. Bisher waren sie gar nicht drin und dann setze ich aus meiner Rechnung für den Sprint rausgeflogen. Jetzt kann ich das machen und habe also auch solche rumliegenden...
Die werden halt transparent dadurch.
Die werden hoffentlich dadurch transparenter und gehen dann eben auch in die Berechnung des Sprints rein. Alles andere sieht jetzt ähnlich aus wie auf dem Board, was wir vorhin gesehen haben. Wir sehen direkt den Status auch und können den auch ändern von den drüberliegenden Product Backlog Items. Du hast das noch mit den Bugs erwähnt eben. Das ist ganz leicht zu finden, wenn man sich die 11 Klicks einfach merkt, wo die genau sind. Man geht in die Konfiguration von einem Teamprojekt. Dort drin sucht man die Konfiguration von seinem Team heraus, in dem man das umstellen
möchte. Konfiguration am Team hängt?
Genau, nicht am ganzen Teamprojekt.
Bis dahin ist es noch halbwegs logisch,
Jetzt sind wir im Team drin und dort gibt es Team Settings und dort ganz unten hier steuert man letztlich, ob die Bugs dabei sind oder nicht. Das muss man nur einmal wissen, dass es das gibt. Wenn ich das hier anhake, heißt das, die Bugs sind wie Requirements. Sie sind also auf dem Backlog und auf dem Board zum Backlog. Wenn ich es aushake, dann sind sie dort nicht. Und dann kann ich sie eben auf der Task-Ebene mit anzeigen lassen.
Absolut.
Witzigerweise wird genau das diese Woche wieder ersetzt. Also wer dort eine Checkbox sucht und am Ende der Woche keine Checkbox mehr findet, sondern Auswahldialog, nicht wundern. Das ist das geplante Update auf Visual Studio Online für diese Woche.
Absolut. Weil es so schwer zu finden ist.
Weil es dann noch schöner aussehen wird und noch mehr Möglichkeiten tatsächlich zulässt. Dann kann man zwischen drei Optionen wählen.
Genau.
Da wollte ich gar nicht hin.
Okay. Wo will ich denn hin hier? Ich denke, Boards haben wir, glaube ich, jetzt mal behandelt, oder?
Ja, es sind also hauptsächlich Produktivitätsfeatures. Man hat wirklich das Gefühl, Microsoft fängt an, diese Sachen auch zu nutzen. Ja. Also zumindest wirkt es so.
Wirkt so ein bisschen, ne?
Gut, ich Test-Hub aber, wollte ich dir noch zeigen.
Nee, würdest du das mir nicht sehen? Ich würde das Reporting gerne noch machen.
Das Reporting würdest du gerne sehen. Ja, das lässt sich natürlich einrichten. Das ist beides ja auch zusammenhängt, weil man auch von den Testsachen gleich Reports ziehen kann. Also die Idee ist, dass man verglichen mit den Reports, die es vielleicht früher im TFS gab, eine neue Art von Reporting hat, die soll hier in die Webseite verbaut sein. Das ist ja schon in den Updates vom TFS 2013 immer mehr hinzugekommen, dass man sich Charts definieren kann. Und diese Charts hängen halt direkt hinter den jeweiligen Work-Item-Queries hinter. Und wenn man eine Query angelegt hat, gespeichert hat, dann kann man auf die Charts rübergehen. Das muss eine flache Query sein, damit man dann eine Auswertung mitmachen kann. Das schadet aber letztlich erstmal nichts, weil man ja eben nur Daten auswerten will. Und dann wählt man zwischen Queries, die den Ist-Zustand anzeigen. Also zum Beispiel möchte ich wissen, wie viele Items gibt es jetzt in welchem Status. 11 sind To-Do, einer ist in Progress. Oder vielleicht doch lieber als Torte. Oh, das sieht schon ganz nett aus. Dann nennen wir das mal In-Sprint-Status. Und das kann ich mir jetzt abspeichern. Möchte ich wirklich nur die Work-Items zählen? Manchmal ja. Oder möchte ich lieber etwas anderes zusammenzählen? Zum Beispiel die Schätzung in Stunden. Zum Beispiel glauben wir, dass wir 42 Stunden insgesamt haben.
Absolut.
42 ist keine zufällig gewählte Zahl.
Nee,
das ist mir klar. Und dann kann ich das hier anklicken und es auch noch auf meine Startseite hinzufügen. Wenn dieser Befehl fehlen sollte, es liegt nicht an der eigenen Unfähigkeit, sondern man hat die Query nur für sich abgespeichert, MyQuery, eine persönliche Query, und sie nicht als Shared Query abgespeichert. Es ist uns mindestens schon 1000 Mal passiert und man denkt sich, ja, war doch mal dieser Knopf. Also nicht wundern, wenn es versehentlich hier in MyQueries gelandet ist, kann man das per Drag and Drop einfach hier runterziehen. Ja. Und dann taucht auf jeden Fall dieser Punkt auch auf. Ja. Pin to Homepage. Und jetzt kann ich auf meiner Startseite dieses Diagramm begutachten, neben natürlich all den anderen Diagrammen, die ich da vielleicht schon hatte. Ich muss auf die Startseite drücken, ja.
Also dieses Shared Query ist ganz wichtig, auch wenn ich eine Query zum Beispiel hier so einen Teil dahin ziehen möchte, wenn das wirklich in meiner Query in dem falschen Folder ist, kann ich das nicht tun. Nur Shared Queries.
Ich kann das jetzt auch hier problemlos hier irgendwo einsortieren.
Ja.
So zum Beispiel.
Zum Beispiel. Gut. Also das ist das Ad-Hoc und Lightweight Reporting. Das heißt, das ist für uns im Prinzip einfach ganz einfach. Früher hat man Excel relativ einfach. Man hatte das auch in Excel mit Queries machen können. Ich hatte also in Excel ja im Prinzip ganz normal die Möglichkeit, die Daten runterzuladen. Habe dann Excel-Funktionalität nehmen können, um mir so ein kleines Report Bildchen zu malen, je nachdem, was ich wollte. Und das haben wir jetzt mit ins UI gebracht. Im Reporting wird noch sehr, sehr viel mehr kommen, weil es gibt ja auch noch andere Dinge, wie zum Beispiel nur Work-Items, die man gerne vielleicht reporten möchte, wie zum Beispiel Informationen aus dem Code-Bereich und solche Geschichten. Dazu wird es wahrscheinlich mehr später geben irgendwann.
Ja, ich glaube, das Highlight hier ist wirklich, dass es sehr, sehr schnell ist, sehr, sehr einfach ist und man eben Live-Daten bekommt. Die Reports, die ja mit dem TFS normal mitgeliefert wurden, die haben ja alle so einen Erstellungszyklus von 2 Stunden, man hat also immer mit alten Daten zu tun, was mal für eine Auswertung ganz okay ist, aber nicht wirklich, wenn man Live-Daten braucht.
Absolut.
Und das sind also wirklich Live-Daten, wenn jetzt jemand irgendeine Änderung macht, ich drücke 5, habe ich hier sofort die neuen Daten drin.
Genau.
Da muss man also eben nicht großartig warten.
Die Welcome-Page selber, da hatten wir schon mal 1-2 Sachen vorhin erzählt.
Genau, man wird ja auch empfangen, wenn man auf die Welcome-Page das erste Mal drauf geht. Das ist ja so die Art Wiki-Funktionalität. Das kommt also mit dem TFS 2015 dann erst. Und die Seite ist auch so gut wie geladen.
Ja.
Und dann kommt eine freundliche Willkommensseite. Das heißt ja auch nicht umsonst Welcome-Page. Was macht das Internet?
Ja, die Frage ist, kann ich nicht nur einen Status des Charts, also im Report
das war die
haben, sondern eine Trendfrage?
Jein. Ja, es gibt Trendcharts, allerdings ist der Bereich immer von heute rückblickend. Das heißt, ich kann nicht sagen Sprint 5 oder so, sondern es wird immer von heute 1, 2, 3 oder 4 Wochen rückwirkend. Aber immer das heutige Datum als Ausgangspunkt zurück. Ich kann also nicht frei wählen, wo die
beiden Achsen sind. Aber die Antwort ist ja. Mit Einschränkung.
Danke. Und das erst hinterhergeschoben.
Ja,
teilweise.
Ja, müssen wir machen.
Okay, zeige ich sofort kurz die Trendcharts. Hier nochmal kurz, das sind diese in Markdown-Skript geschriebenen Wiki-ähnlichen Seiten. Diese Seite gibt es tatsächlich noch gar nicht, sondern das ist erstmal nur so eine herzlich willkommen, du hast noch gar keine Seite angelegt, willst es nicht mal tun. Und wenn ich hier in den Bearbeitungsmodus reingehe, dann kann ich die Seite verändern, so wie sie mir gefällt. Und kann dann eben sagen, das ist hier die ALM-Days-Readme-Seite. Und wenn ich die das erste Mal dann abspeichere, jetzt ist sie wirklich angelegt worden als readme.md in meinem Repository, egal ob Team Foundation Version Control oder eben dem passenden Git Repository. Beide werden hier unterstützt. Und das ist jetzt hier so eine Willkommensseite und ich kann von hier jetzt auch weitere Seiten verknüpfen, wenn ich will.
Vielleicht nochmal einen zurück?
Einen zurück?
Also auf die Homepage? Oder willst du jetzt hier noch ein paar
Sachen? Ich weiß nicht, was du tun willst.
Ja, ist egal. Du kannst ja mal einfach machen. Hier hatte ich schon ein bisschen was dazu gesagt, dass wir auch diesen dynamischen Bereiche, wo wir momentan, wo der Neno so schön die Sachen hin und her geschoben hat, eben gerade ein bisschen wild, dass wir das im Prinzip komplett flexibel machen wollen, dass man sozusagen dieses als ein Dashboard sieht für das Team, ja, und dann gar keine statischen Links mehr an der Stelle hat oder selber definieren kann, was man einfach haben möchte. Das ist also momentan nur partiell flexibel, also dieser Bereich, wo du vorhin ein bisschen rumgefuhrwerkt hast. Und,
partiell flexibel, ich habe ein neues Wort gelernt.
Ja. Ich bin für dich immer da, dass du ein bisschen deinen Wortschatz erweiterst.
Genau, da kommt man nach Hause von den ALM-Days und sagt, na, was hast du gelernt? Partiell flexibel.
Genau, okay, das ist so viel zu dem Thema. Gut, was haben wir noch?
Ich wollte
Source Code Integration und den Test Hub würde ich gerne noch sehen.
Ja, sofort, ich wollte nur mal kurz
einen Trend-Report für dich.
Genau, einen Flotten-Trend-Report machen.
Ja,
absolut. Er sieht jetzt nicht richtig toll aus, aber er zeigt, dass hier eine Zeitachse da ist und wir gucken momentan, wie viel zurück auf letzte 7 Tage und ich kann hier bis zu 1 Jahr zurückgucken und mir das anzeigen. Ich kann auch die Farben selber wählen, die sind nicht automatisch nach dem Status irgendwie belegt.
Ja. Weil was eigentlich der Neno haben möchte, er möchte auch noch in die Zukunft gucken.
Ja.
Das ist das, was er eigentlich haben wollte.
Ja? Man kriegt nicht alles.
Man kann nicht alles haben.
Ja.
Ich will wissen, wie viele Defects wir übermorgen haben. Da kommen wir noch hin, glaube ich. Ja?
Mhm.
Oder? Gut. Okay, bevor wir jetzt noch sehr viel Farbenspiel sehen, sollten wir vielleicht noch mal zu was Sinnvollem kommen.
Okay. Testing wolltest du sehen?
Ich wollte gerne den Test-Hub mal sehen.
Ja, auch hier ist irgendwie in jedem Update was Neues hinzugekommen, sind zum Teil Kleinigkeiten, aber was man vielleicht gar nicht bemerkt hat, hinter der Haube sind das alles jetzt Work-Items geworden. Der Testplan ist ein ganz normales Work-Item, man kann ihn anpassen, die Test-Suite, also die Ordner drin sind, alles, was man hier anlegt, sind letztlich, naja, nicht ganz alles, aber ein Großteil, die Hauptelemente sind jetzt alle Work-Items, das war mal nicht so. Partielle Work-Item-Integration, könnte man sagen.
Ja, ja, ihr seid dabei, ich sehe schon. Ja,
ja, da passt jemand auf, das gefällt mir gut. Ja.
Ja. Die Frage war Stakeholder-License, nochmal den Anfang für mich?
Hab ich nicht.
Ja, absolut.
Genau. Partiell.
Das heißt aber nicht, dass ich die Testcases ausführen kann
in also
der Stakeholder License.
Mit der Stakeholder License
Unterschied,
kann ich
ne? Ja?
Vorsicht, mit der Stakeholder License kann ich alle Work-Items sehen. Das heißt, ich bewege mich in dieser Work-Queries-Ansicht, nicht in diesem Testbereich, wo wir jetzt sind. Ja, also ich komme in diesem Bereich nicht rein mit der Stakeholder License. Dafür brauche ich eine andere Lizenz. Aber ich sehe trotzdem die Items, weil ich kann ja eine Liste machen, alle Testcases und so weiter. Genau. Ich sehe leider zum Beispiel nicht, ob sie ausgeführt wurden, weil wenn ein Testcase ausgeführt wird, generiert er ja ein Ergebnis. Und das sieht man nur in dieser Ansicht hier tatsächlich.
Absolut. Ja. Und ich kann sie natürlich auch nicht selbst ausführen an der Stelle. Ja. Logischerweise.
Tatsächlich gibt es eine Lizenzänderung in der Testausführung, dass sie in die CAL rutscht, also
absolut,
das reine
Ausführen. Richtig,
das ist auch eine sehr gute Nachricht.
Das Lizenzthema ist ja echt wichtig, oder?
Das Lizenzthema ist interessant, weil es bringt ja nichts ein schönes System, was man nicht nutzen darf.
Das
ist,
das was kann soll man ich dazu sagen?
Man kann es immer nutzen, ja. Okay. Was tue ich eigentlich gerade? Chris,
du
sagst
doch mal. Du hast jetzt gerade einen Testfall angelegt. Ja, vielleicht können wir uns den nochmal, du assignst den dir gerade selber, was auch gut ist.
Ja, ist immer gut, ne? Man kann ja ein bisschen rumdesignen. Ja.
Kannst du den vielleicht nochmal aufmachen oder geht das nicht?
Das geht, bitteschön. Ja.
Vielleicht können wir da unten sind dann im Prinzip die Testschritte. Da können wir vielleicht ein, zweimal eintragen. Das ist also im Prinzip für manuelles Testing sozusagen die Basis. Das Ganze kann natürlich auch automatisiert werden. Das findet man dann entsprechend in dem Associated Automation Bereich, wenn das dann alles mal automatisiert ist. Aber im Grunde genommen so legt man letztendlich einen einfachen Testfall an, den man dann manuell durchführen kann, auch in dem entsprechenden Interface. Alles Work-Items?
Genau, eine Reihe von Filtermöglichkeiten und man kann diese Ansicht auch komplett ändern, hier in eine Grid-View. Hier kann man sehen, dass die einzelnen Testfälle hier in drei Spalten dargestellt werden, Testfalltitel, welche Schritte durchzuführen sind und was zu überprüfen ist. Wenn ich jetzt aus Excel einfach einen fertigen Testfall schon habe, kann ich hier reinklicken, einfügen, sagen, allerdings nur im Internet Explorer, habe ich gemerkt. Also hier im Firefox geht es nicht, der erlaubt es nicht aus Sicherheitsgründen. Dann kann man es einfügen und kann eben Daten aus Excel hier übernehmen und dann werden Testfälle daraus generiert.
Aus Sicherheitsgründen.
Und auch hier aus Sicherheitsgründen. Und auch hier haben wir natürlich wieder die Chartmöglichkeit, also kann ich auswerten, wie geht es denn gerade nach Outcome vielleicht. Wir haben einen Testfall und der ist erfolgreich, ein grünes Diagramm ist immer gut, das speichere ich mir ab.
Genau, grün ist gut.
Grün ist gut,
Pinterest Homepage. Also ich glaube, das interessante Feature an der Stelle ist, dass ich wirklich für die Test-Case-Erstellung, also die Schritte, so ein Grid nehmen kann oder auch zum Beispiel Excel nehmen kann und einfach Copy and Paste machen kann, dass es schnell geht einfach. Gut, das ist jetzt einfach mal so ein bisschen, das sind alles Work-Items, partiell. Oh, meist partiell ist vielleicht noch auch gut. Okay, und dann lass uns doch jetzt noch mal ganz kurz die Source-Code-Integration von Work-Items
hier zeigen. Ich bin noch hier am Rumcharten.
Ja, ich weiß, aber das ist, ich glaube, wir haben das, was man wissen muss, schon gezeigt.
Geil.
Ich verstehe das schon, dass das für dich interessant ist.
Chris, du verstehst wieder nicht, Manager wollen Diagramme. Was hier noch fehlt, ist irgendwie die statische Möglichkeit, einfach was Grünes anzuzeigen. Das habe ich noch nicht. Aber man könnte so ein Dummy-Work-Item haben, wo dann immer Current Project State.
Absolut, absolut.
Ja, jetzt, wo die Stakeholder draufkommen, muss man sich darüber ernsthafte Gedanken machen. Ja.
Absolut. Bin ja bei dir.
Du wirst doch jetzt nicht die wahren Projektdaten da anzeigen wollen. Ist ja verrückt.
Nein, natürlich nicht.
Da kann man eine Manipulation
vornehmen. Also du würdest gerne eine Fake-Version ablegen und the real
Data. In the real fake.
Gut, okay, gut.
Ich muss mal kurz gucken, wo ich hier eigentlich mal was gemacht habe.
Genau, was jetzt nochmal ein Punkt wäre, natürlich die Work-Items, wir haben die auf der einen Seite, wir können die natürlich bei jedem Check-in sozusagen mit Codeänderung assoziieren und wir können aber nachträglich halt auch nochmal Code zum Beispiel verknüpfen mit dem Work-Item und dann aus dem Work-Item direkt halt drauf zugreifen.
Was ich besonders schön finde, ist, wenn man jetzt eingecheckt hat, dann kann man den Code ja im Webbrowser angucken. Das allein ist jetzt noch nicht besonders schön. Aber hier sieht man zum Beispiel jetzt auch übereinandergelegt, rot ist die alte Zeile und in grün die neue Zeile. Man kann das auch klassisch rechts, links nebeneinander angucken. Also man sieht sehr schön die Veränderungen hier. Jetzt, wenn man in ein konkretes Changeset reingeht, man kann auch jemandem noch eine E-Mail schicken und sagen, Mensch, warum genau hast du diese Änderung nochmal gemacht? Ich verstehe es nicht ganz. Oder man legt Kommentare direkt hier in diesem Changeset an. Ich lege es mal wieder übereinander und sage, ich glaube, diese Zeile sollten wir nochmal anpassen. Diese Zeile sollten wir anpassen, finde ich. Und dann kann ich ganz neu mit mir selbst diskutieren. Das fand ich schon immer gut.
Ja. Man wird nach ein paar Jahren auch ein bisschen wunderlich in dem Job. Aber vielleicht willst du das einfach mal mit einem Work-Item assoziieren, weil wir haben ja noch ein paar andere Sachen.
Ich diskutiere
Sachen,
noch.
Also man kann das theoretisch mit einem Work-Item assoziieren, ja. Und ich mache jetzt einfach mal, das zeigen wir nachher, oder? Oder willst du es jetzt machen?
Du wolltest es ja unbedingt sehen. Genau, und solange die Kommentare hier sind, wird man sie wahrscheinlich nicht gut finden, weil sie hängen wirklich an diesem Change-Set oder Commit dran oder Shelf-Set und die sind halt hier, sie sind nicht an der aktuellen Version vom Code, sondern genau an dieser Änderung dran. Das heißt, man diskutiert hier erstmal, vielleicht auch mit sich selbst, markiert Stellen, wo man sagt, hier müssen wir nochmal ran, hier müssen wir nochmal ran und dann macht man daraus wieder ein Work-Item. Zum Beispiel ein Bug oder ein neues Product-Backlog-Item und sagt, bei Gelegenheit, tolles Teamwork, ja, bei Gelegenheit müssen wir Refactoring betreiben und diese Datei schöner machen. Hier unten ist die ganze Diskussion einmal eingefügt, ich habe einen Link direkt auf die Diskussion drauf und wenn ich das abspeichere, landet das auf dem Backlog und hat eben die Verknüpfung zu dieser Diskussion, wo es entstanden ist. Und so schließt sich der Kreis eben, man checkt ein, man macht Kommentare, macht wieder ein Work-Item draus, taucht wieder auf dem Backlog auf und es geht wieder von vorne weiter.
Genau. Storyboards, wir definieren mittlerweile alles mit Storyboards. Also wenn wir eine Idee haben für ein neues Produkt, eine Produktidee, bauen wir Storyboards und mit PowerPoint-Mockups. Und ich möchte es einfach mal ganz kurz zeigen. Das ist nämlich, so sieht das Storyboard aktuell aus für 2015. So wird sich unser Board weiterentwickeln. Das haben wir jetzt noch nicht ganz. Wir haben Teile der Features schon gesehen. Ich möchte mal kurz ein bisschen zeigen, was wir da machen. Das Erste, was wir hier sehen, ist, dass wir halt zum Beispiel auch Tags hier sehen oder halt, dass man hier sehr individuell, sage ich mal, definieren kann, welche Felder möchte ich wirklich auf den einzelnen Teils letztendlich sehen. Gehen wir mal das so ein bisschen durch. Ich kann die hier entsprechend anlegen. Das haben wir heute schon gesehen. Wir können Inline Experience, nennen wir das, direkt dort die entsprechenden Titel zum Beispiel eingehen oder andere Daten befüllen. Wir können ein einfaches Reordering im Board machen, indem man die Sachen einfach von unten nach oben schiebt. Also was ein bisschen weiter oben ist, ist wichtiger. Alles weitere unten. Die entsprechenden Tiles selber können alle möglichen Daten enthalten. Und wir machen sozusagen Autofit, wenn halt mehr Daten drin sind, werden es halt ein bisschen größer in dem Moment, je nachdem, was ich halt da entsprechend angezeigt haben möchte. Ja, anpassbar und editierbar. Das sind so ein bisschen die Punkte. Und wenn man dann noch einen Schritt weiter geht, das Split Columns haben wir heute schon in Action gesehen. Das ist also schon, wir sehen also jetzt schon ein paar von diesen Features letztendlich, sind schon deployed auf Visual Studio Online. Wir bringen Swimlanes mit rein. Swimlanes muss man sich ein bisschen vorstellen, wenn ich hier so meine normale Ansicht habe, möchte ich hier vielleicht noch zusätzlich meine Bugs in einer speziellen Ansicht sozusagen separat nochmal haben in so einer Swimlane. Dann kann ich die dort nochmal explizit mir anschauen, kann das also ein bisschen separieren, visuell separieren und unterscheiden. Das ist auch ein Feature. Das heißt, wir machen in dem Bereich von dem Board relativ viel und eine weitere Geschichte ist natürlich, dass wir hier ganz einfach das Backlog darstellen und dann zum Beispiel vom Backlog, von dieser Backlog-Ansicht direkt Sachen halt rüberschieben ins Board. Das ist die Idee davon. Und das ist die Power von Storyboards. Ich liebe das, weil man relativ schnell kommunizieren kann, was wollen wir eigentlich tun. Und jetzt wisst ihr, ob es euch gefällt, ja, oder vielleicht auch eher nicht, oder was ihr zum Beispiel vermisst. Was dazu kommt noch, sind ein paar andere Sachen. Das sind die Kanban-Metriken, die wir bisher überhaupt noch nicht abdecken. Bei Kanban geht es ja immer um den Durchfluss von links nach rechts, wenn man das so möchte. Und auf ein paar Dinge möchte man halt schauen und es gibt ein paar Metriken. Und das ist jetzt halt zum Beispiel ein sehr einfaches Storyboard, ja, wenn es noch nicht wirklich so detailliert gemockt ist. Und Dinge, die wir mit aufnehmen wollen, ist zum Beispiel eine Metrik, die Lead Time, das heißt den Durchlauf von so einem Work-Item von dem Status 1 ganz links bis hinten, dem finalen Status. Dann sogenannte Cycle Time innerhalb eines Status, ja, über so ein Split Column, wie man es hier sieht. Dann die Flow Time. Flow Time ist ein Wert, der nur im Prinzip auf diesen einen Aspekt runtergeht. Und die Wait Time. Und das sind Metriken, wo man dann Statistiken rausziehen kann, wie ist der Durchfluss durch mein Board oder von meiner Arbeit durch mein Engineering-System letztendlich. Und das sind Sachen, die wir einfach noch nicht hatten und die bauen wir jetzt im Prinzip entsprechend ein. Ja. Eine andere Geschichte, die ich jetzt einfach noch mal ganz kurz ansprechen möchte, ist, hier ist die, wir nennen das Feature Parity, TFS 2013 nochmal. Auf der linken Seite sind die verschiedenen Ansichten. Wir haben jetzt einige dieser Ansichten eben gerade gesehen. Und auf der anderen Seite, hier oben in den Spalten, sieht man dann die verschiedenen Features, also Reordering, Map to Parent, Reparent, Add, Track to Sprint. Und was man hier sieht, in 2013 hat man nicht in jeder Ansicht jede Funktion zur Verfügung gehabt im UI. Das war also nicht ganz konsistent. Wenn ich bestimmte Dinge tun musste, musste ich wissen, sozusagen, in welche Ansicht muss ich denn gehen, um es zu tun. Ja? Und das ist natürlich dann wenig intuitiv. Ich möchte es eigentlich überall machen, ja? Können, wo immer ich bin. So wird das jetzt aussehen mit der RTM und dahin wollen wir kommen mit der RTM plus den TFS-Updates. Das heißt, wir wollen das homogen machen, dass sie alle diese Funktionen da, wo sie halt Sinn machen, da, wo es grau ist, machen die halt keinen Sinn an der Stelle, diese Funktion, wollen wir einfach sicherstellen. Das ist auch noch ein Schritt, den wir gehen wollen. Dann würde ich gerne noch mal ein bisschen was zeigen zu dem Thema Agile Planning at Scale. Was bedeutet das denn? Wir haben es jetzt relativ einfach gesehen, wir haben nur ein Team gehabt. Wie sieht denn das ein bisschen größer aus? Und hier ist ein einfaches Beispiel dazu. Wir haben jetzt hier auf der linken Seite die Work-Item-Typen. Wir haben also auf dem Portfolio-Level ein Epic und ein Feature. Standardmäßig haben wir das Feature gesehen und das Backlog-Item und die Task. Das ist das, was wir eben gerade gesehen haben. Das heißt, hier haben wir noch eine zusätzliche Hierarchiestufe oben drüber. Das sind die Epics. Dann haben wir hier in diesem kleinen Beispiel, was ich jetzt gleich zeigen werde, sozusagen verschiedene Teams. Wir haben ein sogenanntes Portfolio-Team, was hauptsächlich mit den Epics arbeitet, den Investmentbereich zum Beispiel. Wir haben sogenannte Program-Teams, die hauptsächlich mit Features arbeiten, primär. Und wir haben die Feature-Teams, die dann die Implementierung, die Arbeit machen, ja, die Armen, die sind unterhalb der blauen Linie, unter der Wasserlinie, die sind sogar auf U-Boot, die arbeiten dann primär mit User-Stories und Tasks, auch in den Sprints. Ja? Das will ich mal kurz zeigen, wie das aussieht.
Im U-Boot.
Ich zeige mal das U-Boot kurz, genau. Jetzt muss ich auch mal ein bisschen hier auf meine Größe justieren. So, so sieht das aus. Das ist natürlich jetzt in einem lokalen TFS abgelegt entsprechend. Also wir haben jetzt hier, ich bin jetzt gerade drin als in dem Feature-Team. Das sieht man hier oben in dem Pfad, in dem Portfolio-Team. Und ich sehe im Prinzip die Epics und das ist mein Standardansicht. Ich kann also hier mit den entsprechenden Epics arbeiten, kann dann entsprechend die Features mir anzeigen lassen, bis runter auf Backlogs und wegen mir noch Tasks, wenn welche dabei sind. Das heißt, das ist, aber die Ansicht ist im Prinzip primär die Feature-Ansicht. Ja. Interessant auch hier ist, ihr seht, ich habe hier keine Iterationen, ja, an der Stelle, weil das Team sagt, das sind Investment Areas, die gehen bei uns kontinuierlich, laufen die, die sind jetzt nicht an irgendwelche Meilensteine, Produkte oder sowas gemappt. Das heißt, es ist für das Team gar nicht interessant, irgendwelche Iterationen zu definieren. Jetzt gehen wir mal ein Stückchen weiter runter. Und bevor ich jetzt darunter gehe, zeige ich ganz kurz mal die Hierarchie. Das wird alles über sogenannte Area Passes abgebildet. Das ist sozusagen mein Portfolio-Team, dann habe ich eine Fiber-Suite, das ist ein Program-Team, die Service-Suite ist ein anderes Program-Team und das sind alles Feature-Crews sozusagen, die da arbeiten. Also wir hätten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Feature-Crews, Teams, A10, 12 Leuten zum Beispiel und die sind so gruppiert entsprechend. Das ist das Mittel, womit wir das machen. Und jetzt kann ich mal mir zum Beispiel anzeigen lassen, so ein das Program-Team. Das sieht man hier oben den Pfad, wo wir gerade stehen. Das ist der Area Pass. Und die arbeiten primär mit den Features und deswegen sehen die den auch. Das heißt, also das ist denen ihre Welt, wo sie primär mitarbeiten. Können sich natürlich auch wieder anzeigen lassen, was ist der Kontext, also die Epics oder vielleicht in die andere Richtung. Gib mir mal bitte die entsprechenden Backlog-Items und vielleicht dann auch Tasks an der Stelle. Hier sieht man auch, die haben ihre eigene sogenannte Product Improvements, die haben also Meilensteine definiert. Und kann man sich ein bisschen vorstellen wie beim TFS Update 3, Update 4 zum Beispiel, aber die haben nicht den Sprint-Level, also die Granularität der Sprints, weil die, sage ich mal, sozusagen auf einem anderen Level mit Features halt wirklich arbeiten. Ja. Gehen wir nochmal eins tiefer, zum Beispiel in eins der Feature-Teams. Die haben dann hauptsächlich die Backlog-Items und die Tasks an sich und können sich natürlich auch wieder den Kontext anzeigen lassen, wo sie dann eigentlich drunter hängen. Aber im Prinzip ist das ihre Welt und die sehen dann entsprechend die Sprints. Ja. Und das Ganze wird über diese Area-Pfade letztendlich strukturiert. Und da kann man dann im Prinzip, hat man dann entsprechende Ansichten, dass dann jedes Team sozusagen in seinem Scope ist. Diese ganzen Epics und Features sind dafür da, sozusagen Alignment über eine komplette Organisation irgendwie zu realisieren und die Teams arbeiten mit den Backlog-Items und Tasks halt im Prinzip und implementieren die entsprechenden Dinge. Ja? Und dann haben die ihre eigene Ansicht, weil sonst sind Backlogs ja riesig groß und komplex, wenn man ein großes Projekt hat, da kommt man schnell, da braucht man einfach einen Fokus auch, was ist jetzt unsere Aufgabe. Das soll mal eine ganz kurze Demo in die Richtung gewesen sein. So kann das aussehen. Und hier nochmal ganz schnell, weil wir sind ja fast schon durch, wir haben ja ein bisschen zu viel gemacht,
Nein, wir kommen nicht.
Du warst zu lange gearbeitet. So sieht es jetzt demnächst aus, wie wir das genau nochmal umbauen werden. Das Erste, was wir machen, ist, wir werden, mal gucken, ob der redet nur bis dahin. Das Erste, was wir machen, ist, dass das Team selber entscheiden kann, okay, was will ich hier eigentlich sehen? Also was ist mein Einstiegspunkt, dass ich da nicht immer alles stehen habe, sondern ich sehe dann Features oder Epics oder was auch immer. Das kann ich selber definieren und der Rest ist erstmal weg. Und dann haben wir sozusagen immer eine Hierarchie, in die wir runterbrechen können. Und das ist ganz spannend. Das heißt, wir haben diese grauen Punkte, die ich eben gerade benutzt habe, um die Filter zu setzen, die lassen wir weg, weil wir glauben, dass die Leute da eher verwirrt sind, wenn sie es jetzt nicht mal gesehen haben. Wie man das ist nicht so der intuitivste Teil gewesen an der Stelle. Und wir haben jetzt sozusagen immer einen Drill-Down über diesen gesamten Bereich. Wichtig ist, wir visualisieren aber dafür zum Beispiel, was, wir sind jetzt hier in dem Agile-Team und hier drüben sieht man natürlich auch wieder die entsprechenden Area-Paths. Das heißt, diese zwei Items hier unten, die Backlog-Items, die gehören nicht zu dem Agile-Team. Er hat dann einen grafischen Fehler gemacht, ne? Oder? Nee, doch, passt. Und dann werden die entsprechend visuell dargestellt. Das heißt, in dem Gesamtkontext sind das Items, die zu mir gehören und zu unserem Team gehören, und das sind Items, in denen andere Teams arbeiten. Das sehe ich dann dort. Das ist die nächste Version. Ich glaube, das wird dann dadurch deutlich transparenter. Und wir haben die Möglichkeit, uns die Parents dann entsprechend noch entsprechend darstellen zu lassen über einen zusätzlichen Switch. Also das ist unser Denken, wie das aussehen wird, auch in der TFS 2015. Das war Feedback, was wir von Kunden bekommen haben, dass das intuitiver ist, wenn wir das so machen. Können wir nachher noch darüber diskutieren, ob das wirklich intuitiver ist. Okay? Du, wir sind eigentlich schon durch. Ne? Leider, wir hatten jetzt noch eine Open-Plattform.
Machen wir morgen beim Opening.
Ja. Das User-Voice, die User-Voice-Integration. Machen wir morgen.
Vielleicht geht's ihm
morgen wieder. Ich nehme mir nochmal 2 Minuten einfach, weil der Neno so viel gequatscht hat und so viel Unsinniges gezeigt hat. Nicht schlagen, ja. Muss ich mal aufpassen. Visual Studio User Voice. Kennt es jeder? Das ist unsere Webseite, wo man im Prinzip sagen kann, hey, ich habe eine Idee, wenn ihr das reinbringt ins Produkt, wäre das super. Und andere Leute können das entsprechend voten, also können sagen, ja, das finde ich auch gut. Ja? Es ist ein strukturierter Weg, Feedback zu geben und andere Leute, die Community kann sagen, hey, gute Idee. Und wir haben sowas wie Rename Team Projects in TFS. Ja? An diesem Problem arbeiten wir schon länger, ja, sag ich mal. Ja? Und das ist eine Geschichte, die wir in 2015 zum Beispiel liefern werden, ja? Dass man also Team Projects renamen kann. Wer also vor 5 Jahren sein Teamprojekt angelegt hat mit dem Organisationsnamen bei sich, den es heute nicht mehr gibt, ja, und sich immer wieder darüber ärgert, warum das noch so ist, der hat dann die Möglichkeit, es zu tun. Ja, gut. Und für User Voice, darf ich nochmal umschalten?
Sekunde, oder? Ganz kurz. Ja? Nur ganz kurz. Ich finde, Code Search ist so ein wichtiges Feature. Wir müssen es den Leuten einfach näher bringen. Weil Code Search ist einfach so wichtig.
Ja.
Es ist einfach so ein tolles Feature, weißt du? Ich finde das wirklich gut.
Ja, ich habe es so verstanden. Gut. Lass uns nochmal ganz kurz, Alter. Okay. Es gibt dafür eine Integration und einfach will ich nur ganz kurz zeigen: Der Carsten Kempel hat morgen in dem Open ALM-Bereich in der Session, zeigt er das im Detail. Also, User Voice ist eine Plattform. Das ist eigentlich eine CRM-Plattform, wenn man das so möchte. Ich habe dann so eine Webseite, das sieht ja ganz ähnlich aus zu dem, was wir eben gerade gesehen haben. Und die kann ich mir selber erstellen. Und das Interessante, da gibt es dann ein Admin-Interface und dann habe ich hier im Prinzip die Möglichkeit, sozusagen solche Ideen mit dem TFS zu verknüpfen. Das sieht man hier auf der rechten Seite. Sodass man dann im TFS die entsprechenden Backlog-Items sehen kann, die dann sozusagen rüber synchronisiert werden. Ja. Zum TFS. Das heißt, ich kann dann sagen, ich möchte jetzt, das ist eine gute Idee, lasst uns die bitte ins Backlog aufnehmen, entsprechend priorisieren und dann umsetzen, als Beispiel. Und was ich eigentlich zeigen möchte, ist, dass das Ganze über sogenannte Service Hooks funktioniert auch. Also Service Hooks ist für uns eine dieser Möglichkeiten, sozusagen Services miteinander zu verknüpfen. Und ich habe hier zum Beispiel so eine Subscription, Consumer und Event, können sich dann sozusagen Services unterhalten, ja, und können Daten austauschen. Und hier mal so ein Beispiel ganz kurz. Wenn ich hier so einen Service-Hook hinzufügen möchte, haben wir schon eine ganze Menge Integration zu entsprechenden Tools oder anderen Services, wie zum Beispiel Kato, MyGet, Slack, Trello. Trello ist auch so eine Oberfläche, um Bug-Items zu manipulieren und anderem User-Voice. Und da kann man im Prinzip sich dann auf Dauer auch einklinken und eigene Services sozusagen in die Plattform integrieren und es dann einfach konfigurierbar machen. Das ist die Idee dahinter. Und User Voice ist ein einfaches Beispiel dafür, was wir selber nutzen an der Stelle. Jetzt sind wir 3-4 Minuten drüber und ich glaube, wir müssen Schluss machen, oder?
Das ist ja quasi gar nichts.
Das ist für uns noch gut.
Umschalten auf die,
soll ich noch auf die Slide gehen? Genau. Oder hast du noch was?
Ja, mach du erstmal deine Folie. Genau.
Genau. So, dann nochmal. Oh, jetzt bin ich am Anfang, das geht ja gar nicht, ja?
Und wir gehen ja auch dann demnächst über in die Ask the Product Group, das heißt, wer noch Fragen detailliert dazu hat, das können wir auch da dann bearbeiten.
Absolut. Ja, okay, ja, das war's, wir sind drüber wie immer. Das liegt aber nur am Neno, ja? Weil er einfach so viele Sachen unstrukturiert
zeigt. Ich rede so viel, glaube ich.
Du redest zu viel, genau. Und wir müssen nachher aber ein bisschen nochmal drüber reden, wie wir das verbessern können.
Hast du noch Worte?
Ich habe noch Worte. Ja. Viel Spaß. Wann beginnt die Q&A? In 15 Minuten, oder?
Ja.
Genau. Das heißt, wir werden dann hier mit der Open Q&A starten. Da wird der Monil da sein, der Sam Guggenheimer.
Bitte Fragen mitbringen. Wir timeboxen das wirklich auf 45 Minuten, 45 nicht so wie bei uns.
Genau.
Und weil danach gibt es Essen, sonst wird es kalt.
Genau.
Und dann kommen wir wieder zum Dessert und zu den Feierlichkeiten des 9-jährigen Geburtstags von TFS.
Genau. Unser 9-jähriges Jubiläum. Also bis dann. Danke.